Liebe Geschwister, die heutige Predigt ist mit dem Thema, was wirklich wichtig ist, überschrieben. Das hat Lisa ja schon angekündigt. Was wirklich wichtig ist. Was ist eigentlich wichtig in deinem und in meinem Leben? Was ist wichtig für uns als Gemeinde? Worauf stehen wir? Was ist unser Fundament? Ich lese dazu ein Bibeltext aus dem 1. Korintherbrief, die Verse 9 bis 15. Ich habe die neue Genfer Übersetzung gewählt, weil das sich da einfach flüssiger liest. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Kurze Nebenbemerkung, das ist so paulinische Bescheidenheit, dass er so versagt, er ist ein kluger Baumeister. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Ungefähr um 50 nach Christus hat Paulus in der Stadt Korinth missioniert und eine christliche Gemeinde gegründet. Er hat sie da aufgebaut. Menschen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Sie haben bekannt, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist und ja, dass er auferweckt worden ist von Gott. Und diese Schar von den Neugläubigen, die hat diese neue Gemeinde in Korinth gebildet. Ein bisschen später reiste Paulus dann weiter, blieb aber mit dieser korinthischen Gemeinde in Kontakt. Also der hatte immer so ein paar Leute, die ihm erzählten, wie es da zu sich ging. Da ist nun diese junge Gemeinde. Was muss Paulus dann irgendwann später hören? Aus weiter Entfernung, da war er, glaube ich, in Ephesus, und da bekommt er zu hören, in dieser Gemeinde herrscht Streit. Offensichtlich berufen sich verschiedene Gruppierungen auf ihre Vorbilder. Einmal er selber, Paulus, dann eine andere Gruppe beruft sich auf Apollos, der nach Paulus da gepredigt hat. Andere berufen sich auf Kephas, also es ist Petrus. Was ist das für ein Streit? Es ist ein Streit um Namen, ein Streit um Zugehörigkeit. Ich habe mich bei Paulus bekehrt und mich von ihm taufen lassen. Ja, als wäre das jetzt was ganz, ganz Besonderes. Jetzt bist du Heiliger. Ich glaube nur an die Worte von Petrus, weil er ja auch wirklich ein Jünger Jesu war. Apollos ist sehr redegewandt, seine Worte kommen immer gut an. Das sind tröstende Worte, das sind ermutigende Worte. Und das hat Petrus aus der Ferne gehört oder erzählt bekommen. Und das regt ihn tierisch auf. Und das ist einer der Gründe, warum er einen Brief an diese korinthische Gemeinde schreibt. Er muss diese Gemeinde erstmal zurechtrücken. Er beschreibt das, man könnte jetzt so sagen, so Neudeutsch, das ist Kinderkacke, was ihr da macht, ihr Korinther. Er bezeichnet die Korinther als Babys, die nur mit Milch gefüttert werden. Ihr streitet euch wegen Personen, die ihr toll findet. Das ist doch eigentlich nur eine Modeerscheinung, die ihr da so nachrennt. Und das kennen wir auch. Wenn bei uns in der Gemeinde endlich mal moderne Musik gespielt wird, dann wäre es hier richtig lebendig und die Gemeinde wäre ein Magnet für Menschen hier in dieser Stadt. Sie würden hier in unsere Gemeinde kommen. Ja, wir wollen Musik, so wie Hillsong oder wie die Outback Band aus dem Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Oh, Bill Heibels, das ist ein Mann. Der weiß, wie es funktioniert. 24.000 Gottesdienstbesucher an einem Sonntag. Der Mann beherrscht sein Handwerk. Der zieht die Leute in die Kirche. Also lass uns doch diese Konzepte von Willow Creek übernehmen, damit ganz Ingolstadt hier unsere Gemeinde füllt. Oder Spurgeon, das war ein Prediger, richtig baptistisch. Der hat so gute Bücher geschrieben, die haben mich richtig angesprochen. Eindeutige Texte hat er verfasst. Das war ein großartiger Mann. Der hat mein Leben verändert. Und weil er mein Leben verändert hat, wird er auch euer Leben verändern. Alle sollten Spurgeon lesen, ohne Ausnahme. Nur dann wird vielleicht auch unsere Gemeinde geistlich reifen. Wir Christen sind sehr einfallsreich, wenn es darum geht, was wichtig ist. Musik, Konzepte, Ideen, Bücher. Und wenn man einen Baptisten fragen würde, würde er wahrscheinlich auch sagen, die Taufe ist wichtig. Die Taufe von mündigen, gläubigen Christen. Darauf kommt es an. Ich will hier nicht missverstanden werden. Ich bin auch für eine Taufe von mündigen Gläubigen. Ich finde, Willow Creek hat wirklich gute Ideen, die man auch übernehmen kann oder von denen man sich inspirieren lassen kann. Ich halte auch Musik für einen Zugang, die Menschen in eine Atmosphäre hineinbringen, wo auch wirklich Gott wirken kann. Und Apollos und Paulus waren auch sicherlich großartige Menschen. Aber mal ehrlich, wer ist für euch gestorben? Ist es Paulus oder Apollos gewesen? Auf welchen Namen sind wir getauft? Auf den Namen von Spurgeon, Bill Hybels oder auf einen anderen tollen Menschen, ein anderes tolles Vorbild? Paulus stellt genau diese Frage den Christen in Korinth. Das, was bei den Korinthern gerade im Mittelpunkt steht, versucht er damit zu verrücken, indem er Gott wieder in das Zentrum stellt. Das macht er, indem er ein Bild vom Ackerfeld nutzt. Das Ackerfeld als eine Metapher, die für die Gemeinde steht. Er, also Paulus selbst, hat gepflanzt, Apollos, der hat gegossen. Aber Gott allein ist derjenige gewesen, der alles zum Wachsen gebracht hat. Apollos und er seien nur Mitarbeiter gewesen, die von Gott genutzt worden sind. Das heißt, all die großartigen Menschen und diese ganzen mega tollen Ideen, diese ganzen tollen Konzepte und die wunderschöne Musik und so weiter und so fort, sind nur Mitarbeiter und Werkzeuge von Gott. Wo scheinbar bei diesen Dingen der Glaube entsteht, ist eigentlich Gott am Werk. Nun kommen wir zu unserer Bibelstelle. Im Kapitel 3, Vers 9 wiederholt Paulus nochmal, dass die Gemeinde ein Ackerfeld sei. Jetzt geht er aber weiter zu einer neuen Metapher, ein neues Bild. Die Gemeinde ist Gottes Bauwerk. So verstehe ich das, dass das Ackerfeld ein Bild ist, wie die Gemeinde zum Glauben kommt. Und nun, wo die Gemeinde den Glauben hat, steht die Gemeinde in Verantwortung, darauf weiterzubauen. In Vers 11 stellt Paulus nochmal unmissverständlich fest, dass nur Jesus Christus das Fundament dieser Gemeinde ist, worauf man weiterbauen kann. Kein anderer oder irgendetwas anderes. Also die Gemeinde wird nicht aufgrund eines Konzeptes von Willow Creek gebaut. Und ich glaube, in dieser Verwechslungsgefahr stehen wir heute auch als Gemeinde, nicht nur die damals. Man nimmt einen Baustein und findet den so toll, dass man ihn gar nicht auf das Fundament legt, sondern man versucht, auf den eigentlichen Baustein ein Gebäude zu bauen. Jesus erzählte mal das Gleichnis vom Hausbau. In dem wird ja geschildert, was passiert, wenn einer einen festen Untergrund nutzt oder Sand. Sobald ein Sturm kommt, hat das Haus, das auf Sand gebaut wird, keinen Halt mehr. Die Folge ist, dass es einstürzt, es geht kaputt. Ganz anders verhält es sich mit dem Haus, das auf einem festen Untergrund gebaut wird. Das Gebäude wird standhalten, falls ein Unwetter kommt. Auf festem Grund hat man Halt. Man kann sicher auf diesem stehen. Ich habe Kopf und Hände frei für das, was auf mich zukommt. Ich weiß nicht, kennt ihr so Spieleparadiese für Kinder? Da sind ja immer so Klettergerüste und da gibt es auch meistens so ein riesen Luftkissenpolster. Wenn man darauf mal so steht und versucht, darauf zu laufen, dann wankelt man da so hin und her und man muss da so ein bisschen gucken, dass man sein Gleichgewicht hält. Man hat da überhaupt keinen festen Stand. Das Gleichgewicht zu halten, ist da gar nicht so einfach. Vor allem, wenn da noch andere rumlaufen. Also, festen Stand auf festem Boden. Also merke, wir sollten keine Gemeinde auf so ein Luftkissenpolster bauen, sondern auf Jesus. Jesus, der Gekreuzigte, der tot war, der wieder auferweckt wurde. Paulus ermahnt die korinthische Gemeinde, dass sie ein Bauelement nicht mit dem Fundament verwechseln sollte. So, das Fundament ist gelegt. Jetzt bauen wir. Paulus stellt nun die Gemeinde in Verantwortung, wie sie weiterbaut. Aber jeder soll darauf achten. Jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt, schreibt er. Es gibt nämlich verschiedene Bausubstanzen, die man für das Bauen verwenden kann. Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Schilf, Stroh, zählt er alles auf. Und es wird eines Tages ein Tag kommen. Da wird mit Feuer geprüft, welches Baumaterial die Gemeinde verwendet hat. Was passiert mit Holz? Es verbrennt. Was geschieht mit Schilf und Stroh? Verbrennt noch leichter. Aber was passiert mit Gold, Silber, mit edlen Steinen wie vielleicht Marmor, Granit? Das bleibt bestehen. Das verbrennt nicht. Das Problem ist aber, dass die Gemeinde immer verleitet ist, mit Holz, Heu, Stroh zu bauen, weil es einfach einfacher ist. Es geht schneller. Wenn ich schwere Steine schleppe, dann brauche ich Kraft, dann brauche ich Ausdauer, dann brauche ich Geduld. Was mir jetzt so unter den Nägeln brennt, ist die Frage, was ist eigentlich mit Gold gemeint? Und was ist eher Holz? Ich habe dazu ein paar Kommentare gelesen, also Auslegungen. Und die Literatur schweigt darüber. Vielleicht habe ich auch in die falsche Literatur geguckt. Aber vielleicht tun sie auch genau das Richtige. Denn wer urteilt denn? Wer urteilt, was Holz ist und was Gold ist? Wäre es nicht vermessen, wenn ich eine Gemeinde beurteile, in der ich vielleicht gar nicht beheimatet bin? Ist es nicht unverschämt, wenn ich sage, ihr baut nicht mit Gold, Silber? Ich bin nicht der Richter. Also konkret kann man nicht sagen, was nun Gold, Silber und diese ganzen anderen Materialien sind. Aber der Korintherbrief besteht ja nicht nur aus dem dritten Kapitel, sondern aus 16 Kapiteln. Ich kann zwar nicht konkret sagen, um welche Dinge es sich handelt, aber vielleicht kriegen wir indirekt das so ein bisschen heraus. Worauf will ich hinaus? Im 13. Kapitel steht, was Bestand haben wird. Ich lese mal ein paar Verse vor aus dem 13. Kapitel. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lebende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, um mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Und am Schluss des 13. Kapitels heißt es nochmal abschließend, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Hier wird deutlich, welche Kriterien das Baumaterial haben muss. Ganz vorne dabei, wie es Paulus beschreibt, ist die Liebe. Alles, was die Gemeinde tun soll, muss aus Liebe geschehen. Wenn es nicht in Liebe geschieht, dann ist unser Baustoff nicht aus Gold, sondern aus Holz. Wenn ich nicht aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, und evangelisiere, und mein Ziel ist es, eigentlich nur diese ganzen Stühle, die hier gerade leer stehen, zu füllen, dann geschieht das nicht aus Liebe. Ich bin anders motiviert. Das kann man natürlich nicht von außen so prüfen. Das ist mir auch nicht irgendwie empirisch nachweisbar, was jetzt nun aus Liebe und was nicht aus Liebe geschieht. Das kann nur jeder für sich selber prüfen. Und es wird dann am Ende, an dem Tag, wo die Feuerprobe kommt, auch von Gott geprüft. Dann ist noch das Kriterium des Glaubens, was dient der Erbauung des Glaubens und der Förderung. Umgekehrt muss man sich dann natürlich auch fragen, was bremst denn den Glauben? Muss man sich mal fragen, ne? Also, welche Aktionen führen wir als Gemeinde durch? Und die sind vielleicht gar nicht so gut für uns. Dann ist da noch die Hoffnung. Was spendet Trost? Was gibt Hoffnung? Und das bezogen auf die Menschen in der Gemeinde, aber auch auf Menschen, die noch nicht zu dieser Gemeinde gehören. Wie können wir Menschen aus der Gemeinde trösten und ihnen Hoffnung geben, aber auch den Leuten, die außerhalb stehen. Wo gehen wir hin? Wo trösten wir Menschen? Wo geben wir den Menschen Hoffnung? Und deswegen ermahnt Paulus die Gemeinde, denkt vorher nach. Überlegt, was eure Motivation ist. Was wollt ihr eigentlich damit erreichen? Achtet darauf, wie ihr weiterbaut. Ihr seid dafür verantwortlich, wie eure Ortsgemeinde, also wir hier, die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Ingolstadt, wir Baptisten, wie wir unsere Ortsgemeinde aufbauen. Und es wird nämlich ein Tag kommen, da muss sich die Gemeinde vor Gott verantworten. Es wird nämlich, bildlich gesprochen, ein Feuer kommen, das zeigen wird, ob wir hier ganz konkret unsere Gemeinde mit Glaube, Hoffnung und Liebe gebaut hat. Mit dieser Feuerprobe ist nicht das Fegefeuer gemeint, die katholische Kirche oder die katholische Kirche diese Lehre aufgebaut und entwickelt hat. Das Fegefeuer ist ja eine Reinigung von noch nicht heiligen Seelen. Hier wird aber eindeutig unterschieden zwischen der Person und seinen Werken. Es ist nicht das Fegefeuer gemeint. Also keine Läuterung einer unheiligen Seele. Aber was uns vielleicht evangelisch geprägten ein bisschen aufstößt, ist, dass hier von Lohn und Verlust gesprochen wird. Wir sind ja so von der Rechtfertigungslehre stark geprägt, die besagt, dass ein Mensch allein nur durch Glauben das Heil erlangt, also Errettung zu Gott. Müssen wir uns nun vor Gott beweisen, indem wir gute und ein sündenloses Leben führen? Und das kann ja eigentlich auch nach biblischem Verständnis keiner. Aber gut, dass Paulus nochmal im letzten Satz des Predigttextes, hast du ihn dran? Ja, im letzten Satz nochmal nachrückt, man bleibt gerettet. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Mit dem Verlust des Lohnes ist nicht das Heil gemeint. Aber was bedeutet das? Was ist der Lohn und was ist der Verlust? Vielleicht hilft dabei eine ganz einfache Vorstellung. Nichts Hochtheologisches oder ganz Abstraktes. Stellt euch mal vor, da kommt dieser Tag des Feuers und wir stehen als Gemeinde vor Gott. Und er fragt uns, was habt ihr denn alles so getan, um die Gemeinde mit Glaube, Hoffnung und Liebe aufzubauen? Und wenn wir dann sagen, nix, dann werden wir uns wahrscheinlich ganz schön schämen. Wir sind beschämt. Aber wenn wir ihm sagen können, was wir so alles getan haben für den Glauben, für die Hoffnung und was wir mit der Liebe alles so getan haben, dann wird Gott sich freuen. Und wir werden uns auch freuen, weil er sich freut. Der Lohn ist also einfach nur Freude. Und der Verlust ist demnach das Ausbleiben dieser Freude. Das ist jetzt kein Geheimnis. Die Gemeindeleitung, die nimmt sich vor, nächstes Jahr ja, so mehrere Aktionen durchzuführen, die missional sind. Wir möchten uns gerne als Gemeinde missional engagieren. Und das durch Aktionen. Wir wollen gucken, dass wir in den kleinen Gruppen auch irgendwie gucken, wie können wir Menschen von außen erreichen. Nun ermahnt uns der Text aus dem Korintherbrief in mehrfacher Hinsicht. Wir müssen aufpassen, dass wir auch auf dem Fundament Jesus Christus aufbauen und dieses Fundament nicht verwechseln mit einem normalen Baustein, den wir nächstes Jahr vielleicht irgendwo hinlegen. Es gibt ja verschiedene Baustoffe. Und die müssen sich bewähren in einer Feuerprobe. Deswegen ermahnt Paulus des Weiteren, achtet darauf, welche Baustoffe verwendet ihr? Und das können wir nur selber in uns prüfen, was ist unsere Motivation, das überhaupt jetzt durchzuführen? Wollen wir einfach nur, dass hier vorne ein Stuhl mehr besetzt ist? Oder wollen wir, dass wirklich Jesus Christus verkündet wird? Dass ein neuer Mensch gerettet wird? Weil wir diesen Menschen einfach lieb haben. Weil wir ihnen eine Hoffnung geben wollen, die weitergeht als der Tod. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dass unser Bauwerk standhält, dann trösten vielleicht noch die Worte, dass etwas bleibt, dass wir gerettet sind. Denn eins bleibt, eine Sache wird nämlich nicht verbrennen. Und das ist nämlich das Fundament. Was ist wirklich wichtig? Das Fundament. Es ist Jesus Christus. Die Grundlage unseres Glaubens, unseres Lebens, Jesus wird bleiben, auch wenn alles andere verloren gegangen ist. Ist vielleicht traurig, aber Jesus bleibt. Dann wird Gott sagen, du gehörst zu mir. Du sollst für immer mit mir zusammen sein. Und das verspricht er uns. Und darauf können wir bauen. Amen.